Ja Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Never Win, eurem Lieblingssport-Podcast. Ich bin Barker vom YouTube-Kanal Barker Critic. An meiner Seite habe ich Ertu dabei. Ahoi Ertu, wie geht's?
Hey Leute, alles gut. Es hat wieder auf sich warten lassen, aber wir sind back. Wieder mal, back again.
Das ist das 100-millionste Comeback dieses Jahr. Aber ey, Leute, ich schwöre, dieses Jahr ist einfach der Wurm drin, was Gesundheit angeht. Jetzt war es wieder 3-4 Wochen wegen Corona meinerseits. Ich hoffe einfach, 2024 wird insgesamt ein bisschen gesünder. Aber egal.
Wir bleiben aber dran, das muss man sagen.
Ja, Mann, wir geben nicht auf. Das muss man uns echt zugute halten. So, Leute, bevor wir starten, kurzer Hinweis. Dieser Podcast erscheint normalerweise in zwei Varianten. Nämlich einerseits reden wir über die Bundesliga und Fußball und NBA Basketball allgemein. Und dann haben wir noch eine eigene Edition, wo wir über die türkische Fußballliga und türkischen Fußball allgemein reden. Heute, weil es das 7-millionste Comeback dieses Jahr ist, machen wir eine Mischmasch-Folge. Wir fangen erstmal ein bisschen so mit Bundesliga-Vibes an. Dann wollen wir über die EM-Gruppen ein bisschen reden, was so unsere Eindrücke überhaupt von dieser ganzen Auslosung waren und so weiter. Und am Ende des Podcasts reden wir noch so ein bisschen über türkischen Fußball. So, das ist alles gut dokumentiert, so ihr, ich denke, jeder kommt auf seine Kosten und ich will endlich auch mal bald wieder über die NBA reden, aber heute wird das nicht der Fall sein. So, bevor wir jetzt richtig loslegen, noch der Hinweis, wenn ihr das erste Mal einen Podcast von uns hört und uns noch nicht auf Spotify folgt und uns die bestmögliche Bewertung 5 Sterne gegeben habt, dann habt ihr gar keinen Grund, das nicht zu tun. Zeigt uns ein bisschen Gegenliebe, dann bin ich sicher, dass wir auch in der Lage sind, sehr viel mehr rauszupushen. Ihr könnt außerdem in die Beschreibung dieses Podcasts reinschauen. Dort findet ihr Links, wo ihr uns auf Twitter folgen könnt, wo ihr meinen YouTube-Kanal finden könnt und so weiter. Also es ist gar nicht möglich, dass ihr nicht zu uns finden könnt, wenn ihr wirklich ganz kurz da, auf dieser Seite danach sucht. Ertu, ich will so ein bisschen über die letzten paar Wochen Bundesliga zuerst reden. Gerade mit dem Fokus Borussia Dortmund, weil du und ich sind ja beide relative Dortmund-Fans. Und wir nehmen jetzt einen Tag auf, nachdem Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart gescheitert ist, nachdem sie bereits in der Bundesliga gegen Stuttgart gescheitert waren, natürlich auch zwischendurch von Bayern absolut zerstört wurden und wir uns in einer Phase gerade befinden, wo der BVB sehr, sehr defensiv gegen alle seine Gegner auftritt und auf die Fresse fällt und wirklich kassiert und den Arsch versohlt bekommt. Es sind absolut katastrophale Wochen. Der Baum brennt eigentlich. Es gibt auf der einen Seite Leute, die das noch schön reden von wegen, ey, guck mal, wo wir gerade stehen. Wir können noch einen Champions-League-Platz diese Saison erreichen. Und es gibt dann diese Fraktion wie mich, die findet, Bro, wir schauen Geschichte dabei zu, wie sie geschrieben wird, aber negative Geschichte. Der Baum brennt nicht nur, Alter, der Baum ist fast abgefackelt. Also, wir befinden uns gerade in dem Prozess, ein Durchschnittsteam zu werden. Wir halten fest, Leverkusen ist diese Saison ganz klar besser als Borussia Dortmund, Bayern sowieso. Und Leipzig, plus minus Augenhöhe, vielleicht sogar besser, weil sie auf jeden Fall die aufregenderen Offensivspieler haben und eigentlich sind sie auch in der Defensive besser besetzt. Aber, Ertu, findest du, dass ich übertreibe, wenn ich sage, wir befinden uns gerade in einer absoluten katastrophalen Krise und hier muss schleunigst irgendwie ein Hebel umgelegt werden? Oder sagst du, noch ist die Lage nicht so katastrophal?
Ich möchte direkt eine Frage stellen. Ha. Warum? Warum ist der BVB so? Warum ist der BVB so, dass die gegen Stuttgart in keiner Phase des Spiels eine Lösung finden, weil sie uns pressen? Und ist Dortmunds Kader overrated? Weil wenn man sich vor der Saison die Namen verglichen hätte, hätte man krass gedacht, dass Leverkusen 10 Punkte vor dem BVB landet?
Ich habe das eigentlich schon letzte Saison vorhergesagt, wo ich gesagt hatte, dass ich den Kader von Leverkusen letzte Saison 2022, 2023 eigentlich sehr viel besser finde als den vom BVB. Aber ich konnte nicht erahnen, dass Leverkusen am Anfang diese katastrophale Hinrunde spielen würde, dass dieser ganze Seoane-Fußball nicht mehr funktioniert und dann erst Xabi Alonso den Karren wieder rausschieben musste. Ich persönlich habe mit diesem Progress von Leverkusen bereits letztes Jahr gerechnet. Deswegen bin ich nicht so krass darüber verwundert, wie gut die dieses Jahr sind. Ich bin nur krass überrascht, wie gut die eingekauft haben. Also wirklich Grimaldo-Maschine, Boniface-Maschine, Xhaka, Alter, ganz ehrlich, ich habe jahrelang Jokes über den gemacht, aber der Typ ist eine Maschine. Palacios sowieso irgendwie der beste Abräumer in Europa gefühlt, zurzeit zusammen mit Rodri. Also, dass Leverkusen vor uns steht, gar keine Frage, das wundert mich nicht. Was ich aber irgendwie krass finde, ist, dass Leute wirklich ein positives Gefühl gegenüber dem BVB vor der Saison hatten. Weil ich sage, Bruder, seit 3 Jahren oder seit 2,5 Jahren, ich weiß es gar nicht, seit Sancho weg ist, sage ich, dass der BVB nicht nur einen richtigen Flügelspielerersatz für Sancho braucht, eigentlich bräuchten wir noch 2 weitere, nämlich jemanden, der das Gegenstück auf der anderen Seite zu dem Sancho-Ersatz darstellt und vielleicht noch einen Backup. Und was wir 2 Jahre lang jetzt versuchen ist, Stürmer, die normalerweise in ihren alten Vereinen dadurch geglänzt haben, dass sie Teil einer Doppelspitze waren, zum Beispiel Adeyemi in Salzburg oder Malen damals in Holland, wo war er bei PSV oder so, ne? Auf jeden Fall, diese Typen haben wir versucht, zu Flügelspielern umzufunktionieren und die, also ich weiß nicht, ob die das nicht können oder ob der Spielplan von Terzic einfach nicht funktioniert. Weil du hast gerade ein schönes Wort benutzt, als du das Stuttgart-Ding beschrieben hast. Borussia Dortmund besitzt über keinerlei Lösungen für Probleme. Die haben einen Plan, nämlich wir stellen uns mit 10 Mann hinten rein, Kobel muss irgendwie 17 Bälle rausfischen und dann hoffen wir, dass Füllkrug den Ball vorne irgendwie halten und dann irgendwen weiterleiten kann, der ein Tor schießt. Aber wenn du dir mal wirklich anschaust, wie die spielen, gerade in den 2 Spielen gegen Stuttgart war es überdeutlich, Bro, die wissen gar nicht, was Laufwege sind. Die wissen gar nicht so, ey, wenn einer den Ball hat, und das Problem ist sowieso, dass keiner von denen dribbeln kann, sie rutschen alle aus oder kriegen keinen Pass an einen Mann, der 5 Meter neben ihnen steht. Keiner von denen weiß, was der Laufweg des anderen ist. So, die Tore sind so totale Zufallsproduktion, wo einfach Riasson jedes Mal nach vorne rennt und irgendwas versucht. Und bizarrerweise ist Riasson wahrscheinlich zusammen mit Hummels und Kobel auch unser konstantester Mann die Saison. Aber ich verstehe gar nicht, was in diesem Team oder diesem Verein passiert ist, dass sie gesagt haben, okay, wir haben fast denselben Kader wie letztes Jahr, Jude Bellingham ist nicht mehr da und Rafa Guerreiro haben wir freiwillig abgegeben, Güya, aber an sich ist 80% dieses Kaders derselbe wie letzte Saison. Warum sagen sie, wir wollen gar keinen Offensivfußball mehr spielen oder wie Terzic es gesagt hat, weniger sexy, aber erfolgreich, und dann kommt dieser Antonio Conte-Verschnitt von einem Team raus, weißt du, die total defensiv spielen, aber die keinerlei Siege einbringen, die nicht attraktiv spielen. Und Bro, ganz ehrlich, ich check manchmal wirklich nicht, was der Plan hinter irgendeiner Entscheidung ist. Was kann Benze Baini? Ich verstehe das nicht. Was kann Marius Wolf? Ich verstehe das nicht. Was, guck mal, gestern gegen Stuttgart hatten wir ein Mittelfeld aus Emre Can, der eine katastrophale Saison bis jetzt spielt, dem das Kapitänsamt überhaupt nicht gut getan hat. Salih Özcan, der, glaube ich, in einem funktionierenden Team so eine gute Schraube sein kann, weißt du, die zusammen in einer gut geölten Maschine funktionieren kann. Und du hattest Sabitzer. Ein Mittelfeld aus Emre Can, Salih Özcan und Sabitzer, Bruder, sollte niemals existieren. Es gibt kein Szenario, wo du mir sagen kannst, es ist okay, dieses Dreier-Mittelfeld zu haben. Ey, Bruder, ich bin fast am heulen. Wirklich, es ist so fucking schlimm. Ich fühle mich, als wäre ich der Einzige, der diesen Wahnsinn seit einem Jahr, seit dem 27. Mai beobachtet und keiner reagiert drauf. So irgendwie Watzke erzählt irgendwas davon, von wegen nach dem Gladbach-Spiel. Ja, guck mal, wie gut wir eigentlich stehen. Wir haben in der Champions League überraschend gut gepunktet. Wir sind noch im DFB-Pokal dabei. Wir haben noch die Chance, Zweiter zu werden in der Bundesliga. Und wir werden nicht dieselben Fehler machen wie der FC Schalke. Wir haben noch so viel Geld auf dem Konto, dies, das. So, Bro, dieser Verein ist auf dem Weg dazu, Eintracht Frankfurt zu werden. Und ich meine das nicht so mit Disrespect gegenüber Eintracht Frankfurt, cooler Verein und so. Aber wofür ist Eintracht Frankfurt bekannt? Dass die halt Durchschnitt sind, dass sie halt unsere Euroleague-Plätze spielen und zugegeben sehr geile Euroleague-Turniere gespielt haben die letzten 3 Jahre, aber nicht gerade dafür bekannt sind, die Nummer 2 in Deutschland zu sein, weißt du? Und ich sehe gerade nicht mit der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen in der Kaderplanung, in der Taktik und was weiß ich was, Transfers, wie dieses BVB-Team in den nächsten Jahren überhaupt wieder Leverkusen oder Leipzig überholen soll. Leverkusen unter der Voraussetzung, dass sie Xabi Alonso behalten, sehe ich überhaupt nicht mehr, wie wir die einholen können. Und vergiss mal, die Nummer 2 in Deutschland zu sein, weil darauf ist ja Watzke so stolz und so. Dieses Team kann von Glück reden, wenn sie es überhaupt schaffen, eine Champions-League-Qualifikation dieses Jahr hinzubekommen. Und ich weiß nicht mal, ob das gut ist. Ich habe das Gefühl, es wäre vielleicht besser, wenn dieses Team so richtig auf die Schnauze fällt, vielleicht sogar Conference-League-Platz nur bekommt, damit die sagen so, okay, wir haben wirklich Scheiße gebaut und hier muss was anders laufen. Aber Bro, ich bin außer mir. Ich bin außer mir vor Wut und mir fallen keine Worte mehr ein, Alter. Was ist hier los, Alter? Ich werd wahnsinnig.
Ich kann deinen Unmut total nachvollziehen. Ich versuche diese ganze ein bisschen zu analysieren, ein bisschen sachlich. Weil immer, wenn du mit BVB-Fans sprichst oder halt generell mit Fußballfans, alle sind ja, warum auch immer, ich verstehe es nicht, ne? Aber alle sind brutal überzeugt vom Potenzial des BVB-Kaders. Aber ja. Ich sehe keinen Spieler im Zentrum, der bei einem anderen Verein Top 3 in der Bundesliga spielen würde. Can, ja. Sabitzer, Meccia, Özcan. Wie kann man dann diesen Kader schönreden? Warum wird der schöngeredet? Wieso wird dieser Kader so nur am Potenzial gemessen? Wir sehen doch, dass es in den entscheidenden Situationen richtig beschissen läuft. Und ich muss sagen, ich habe gestern das Gefühl gehabt, dass Terzic das Vertrauen in die Mannschaft verloren hat und teilweise sogar mit einer Fünferkette verteidigt hat und die Viererkette 10 Meter vor ihnen war. Also der hat so tief verteidigt, das ist der Wahnsinn. Ich vermute, Terzic hat auch das Vertrauen in die Mannschaft verloren und zum ersten Mal fand ich das auch schwach nach dem Leverkusen-Spiel, wo er halt mit dem V-Elfmeter an Adeyemi, dass er halt das ganze Spiel sagt, es lag an dieser Situation. Er scheint mir so ein bisschen ratlos zu sein, aber ich möchte gerne wissen, wieso jeder den BVB-Kader so feiert, nur in Anführungsstrichen, weil er so Potenzial hat, wie Adeyemi, der meiner Meinung nach 4 bis 6 Wochen jetzt nur die Bank drücken sollte, dass er gestern 65, 70 Minuten spielen durfte gegen Stuttgart. Wow, also Hut ab vor Terzic, dass er den da noch spielen lassen hat, dass er Özcan nicht nach 45 Minuten ausgewechselt hat, ganz ehrlich. Eigentlich hätte auch Mats Hummels gestern rausgemusst.
Ja, weil ich da sage, Hummels ist seit Wochen unser bester Mann.
Ja, also aber das ist
halt so ein bisschen Vertrauensbonus gewesen.
Ja, aber Bruder, wie alt ist der? Wir können ihn doch nicht alle drei Tage spielen lassen und wir haben den Mann kaputt gemacht. Ja. Immer nach 65, 70 Minuten machen seine Muskeln dicht. Wir nehmen diesen Mann bis zum letzten Tropfen auseinander.
Das stimmt. Stimmt. Ey, das ist halt, du sagst was vom Potenzial. Ich verstehe auch nicht, woher diese Aussage, die ich voll oft immer noch lese, nicht jetzt unbedingt von BVB-Fans, sogar teilweise von gegnerischen Fans, die überrascht sind, dass sie mit uns so spielen, leicht fertig werden. Ich habe das von Leverkusen-Fans gehört die letzten Wochen, ich habe das von Stuttgart-Fans gehört, die alle sagen, dass sie überrascht sind, dass dieses Team mit diesen Spielern nicht besser spielen könne. Und ich frage mich so, wer von diesen Spielern ist denn dafür bekannt, irgendwie sexy spielen zu können? Also Prime Marco Reus, okay, aber das ist auch schon irgendwie 7 Jahre her so, weißt du? Wenn ich über Potenzial nachdenke beim BVB, Bro, die meisten von denen sind gar nicht mal so übertrieben jung. Also die sind alle irgendwie Mitte, Ende 20 und halt ein paar ältere über 30. Aber als ob irgendwie ein Sabitzer noch Potenzial hat, besser zu werden, Emrecan und Salihözcan auch nicht. Diese Spieler sind gerade auf ihrem Peak. So, weißt du, wobei man bei Sabitzer sogar sagen muss, der ist über seine Peak hinaus. Eigentlich ist er schon wieder auf dem Weg nach unten. Aber die einzigen Spieler, die sowas wie Potenzial haben, im Sinne von, ich glaube daran, dass die mehr könnten, als sie aktuell zeigen, sind vielleicht Adeyemi, weil er bis jetzt nur zeigt, dass er schnell ist, aber diese Saison eine absolute Scheiße spielt. Und ich habe keine Ahnung, wie er dieses Tor gegen Milan gemacht hat. Das ist für mich so eine random Szene. Einfach so, auf einmal schießt er ein Tor gegen den AC Milan in der Champions League. So. Und vielleicht auch noch so, auf jeden Fall Mokoko hat Potenzial, weil das ist das Einzige, was er hat, weil alles andere dürfen wir nicht sehen, weil er kaum spielt. Und ja, und mit Malen, der gerade dieses Jahr ein bisschen in die Form gefunden hat, heißt es jetzt, dass man sich trennen will, weil er und Terzic anscheinend Stress miteinander haben. Alter, das ist so lächerlich. Und wenn ich dann irgendwie sowas höre, wie es steht im Raum, dass man Malen gegen Sancho tauschen könnte. Bro, was soll denn ein Jadon Sancho in diesem Team anrichten? So,
ey.
Vor allem, guck mal, weißt du, warum das eine katastrophale Entscheidung aus Sanchos Sicht wäre? Weil wenn er denkt, so, ja, wenn ich zum BVB zurückkehre, könnte ich zu alter Form zurückfinden. Bro, als der das letzte Mal für den BVB gespielt hat, da waren so um ihn herum so Leute wie Axel Witzel, der Stammspieler war, Jude Bellingham und ich bin mir nicht sicher, doch, er hat ein Jahr, meine ich, mit Haaland auch zusammengespielt. Und was meinst du, wie der reagiert, wenn diese Leute ausgetauscht sind durch Sabitzer, Salihözcan und Niklas Füllkrug, der zugegebenermaßen eine ziemlich okay Saison für den Preis spielt. Aber was soll denn Sancho lösen, was alle anderen dieser Spieler nicht hinbekommen haben? Und ich, ganz ehrlich, Adeyemi, ich bin keiner, der so Spieler so unnötig haten will. Und ich bin auf jeden Fall nicht einer dieser Idioten, die irgendwie sagen, seine Freundin ist irgendwie dran schuld, dass er so scheiße ist. Aber Bro, dieser Typ, dieser Junge muss sich wirklich mal überlegen, was er eigentlich sein will. Will der Fußballer sein? Will der überhaupt ein guter Fußballer sein? Oder reicht es ihm einfach in der Bundesliga irgendwo dabei zu sein? Weil der verbockt sich gerade seine eigene Karriere. Und wenn ich jetzt überlege, Bro, Adeyemi hat 30 Millionen Euro gekostet. Malen hat 30 Millionen Euro gekostet. Allaire hat 30 Millionen Euro gekostet, zugegeben, er ist schwer erkrankt, deswegen nehme ich ihn da ein bisschen raus. Und Füllkrug hat 15 Millionen Euro gekostet. Diese vier Offensivspiele alleine, da reden wir noch gar nicht über einen Matcher, der auch 30 Millionen gekostet hat. Diese vier Offensivspiele alleine, Bruder, haben 100 Millionen Euro Ablöse gekostet in den letzten 2-3 Jahren. Bro, das ist doch... Also, willst du mir erzählen, dass dieser Verein gut mit Geld umgeht? Was ist das? Und jetzt kommt auch noch diese ganze Innenfleischerei dazu, also dass die untereinander im Verein sich zerfleischen. Nämlich, dass hier dieser Assistent von Kehl gefeuert wurde, weil er anscheinend Terzic übel beleidigt hat, was eine ultra funny Story ist. Aber das ist ein absolut fatales Bild, was wir erstmal nach außen geben. Und ich sehe halt nicht, wer hier der Typ ist, der sagt so, ich mache es jetzt besser oder ich sorge dafür, dass jetzt die richtigen Wege eingeleitet werden. Meine größte Sorge ist, dass diese Doofies sich irgendwie auf Platz 4 am Ende der Saison durchmogeln und gar keine richtige Lektion aus dieser Saison schließen. Dass sie sagen, ja, am Ende hat es ja doch wieder geklappt, egal was die Hater und die Medien gesagt haben. Bro, Katastrophe, du spielst gegen Stuttgart mit 10 Mann im eigenen 16er, als wäre das Real Madrid.
Richtig. Also bei Mokoko, erstmal zu Adeyemi. Bei Adeyemi weiß ich nicht, ob sich einfach nur alle täuschen. Erinnerst du dich an Sukuta Pasu, der bei U21 der Stürmer war? Mhm. Er war aber halt nur groß und deswegen war er gut in der Jugend und in der U19, U21. Und ich glaube, Adeyemi ist einfach gut, oder was heißt gut? Er ist einfach nur schnell. Aber ich will ihn will ihn auch nicht haten, weil er hatte letztes Jahr gute Spiele wie gegen Chelsea und so.
Und er hatte eine gute Saison bei Salzburg, wo die auch in der Champions League, glaube ich, sogar gegen Bayern eine gute Spiele
hatten. Aber Baka, du weißt. Holländische und österreichische Liga, du weißt.
Ja, stimmt.
Du weißt.
Ja, weniger so. Respekt als in der Türkei.
Mokoko, definitiv, Junge, definitiv. Also Mokoko haben wir uns selber verbockt mit seinem Jahresgehalt. Junge, der hat uns richtig an der Nase rangeführt. Aber sowas von. Junge, der hat nichts gerissen, nichts. Und hat gesagt, ich will 10 Millionen Euro haben und wir geben ihm 6. Junge, wir hätten ihm sagen müssen, was willst du, Kollege? Hier ist die Tür. Tschüss. Dann finde einen Verein, der dir 10 Millionen gibt, aber nicht mit uns. Ey Junge, der hatte doch nichts gerissen.
Hatte er nicht. Und es war ja auch lächerlich, wie kurz der Vertrag war, den er unterschrieben hat. Er hat ja nur einen 3-Jahres-Vertrag damals unterschrieben. Also für 3 Jahre 18 Millionen Euro. Aber da muss man auch so ein bisschen sagen, ich glaube, wir wurden in diesen Vertrag reingemobbt, weil ganz Fußball-Deutschland sich über uns lustig gemacht hätte, wenn wir ihn ablösefrei ziehen lassen mit 18 Jahren und er dann halt offensichtlich sein Talent irgendwie nutzt und dann bei dem nächsten Verein richtig krass aufspielt und dann irgendwie so ein 70-Millionen-Euro-Mann wird, so weißt du. Also ich glaube, da ging es vielmehr um die Angst, sich zu blamieren. Und dem Gedanken, Edin Terzic ist ja ein Befürworter bzw. ein Förderer dieses Jungen, aber nachdem er diesen Vertrag unterschrieben hat, hat er gar nicht mehr gespielt, Alter. Ich weiß nicht, was für eine Art von Hater Edin Terzic ist, ne? Wie er sich mit Mokoko und Malen verbockt. Und ich will nicht sagen, dass er daran schuld ist und die Jungs unschuldig, weil ich glaube auch daran, dass ich glaube daran, dass in diesem Team sehr viele Charaktere sind, die einfach arrogant und ein bisschen zu von sich selber überzeugt sind. Ich glaube, wir haben nur ganz wenige, die ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen. Ich bin eigentlich vom Charakter her ein Fan von Füllkrug, weil ich glaube, der wirklich realisiert, ich bin nicht der beste Stürmer der Welt, deswegen weiß ich es zu schätzen, dass ich Champions League spielen darf und dies und das und so weiter. Aber ich glaube echt, dass so ein Adeyemi oder so ein Malen, das ist der Eindruck, den ich habe, von sich irgendwie denken, ja, ich bin eigentlich schon einen Schritt weiter und wenn ich jetzt höre, Malen will wahrscheinlich zu Manchester United. Also, sorry, Alter, was hast du denn bis jetzt gezeigt? Also, ein 8-Tore-Stürmer bei Dortmund zu sein, ist doch nicht dasselbe wie ein Top-Stürmer in der Premier League zu sein, weißt du? Und, Alter, weißt du, über wen wir gar nicht reden, weil ich habe keine Ahnung, was sein Status ist. Was ist mit Gio Reyna? Ist er noch ein Talent oder haben wir ihn schon aufgegeben?
Boah, Junge, du fragst mich was. Aber ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Nehmen wir mal an, du bist CEO, Manager einer Riesenfirma, ne?
Ja.
Und du verbockst irgendein Riesenprojekt.
Aha.
Das Projekt des Betriebs und eine Woche später kommst du zur Arbeit und es ist einfach gar nichts passiert. Es wird einfach so weitergelebt. Welche Konsequenz wurde nach dem 27. Mai bei Borussia Dortmund getroffen? Haben wir uns einfach davon geblenden lassen, dass Edin Terzic vor der Süd stand, geheult hat und hat gesagt, ich liebe euch? Junge, Bayern hat an dem Tag Kahn nicht mit zur Party genommen und am nächsten Tag Salihamidzic gefeuert.
Ja, und guck mal, ich meine, in der Podcast-Folge, die nach diesem 27. Mai erschienen ist, habe ich ja auch die Südtribüne dafür kritisiert, dass sie diesem Team so viel Liebe entgegengeschenkt haben. Weil es ist eine Sache, wenn ein Team wirklich auf tragische Art und Weise kurz vor Schluss nicht Meister wird. Sowas wie damals Schalke 2001. Es ist aber was ganz anderes, wenn dieses Team innerhalb dieser Saison 10 Matchbälle hatte, die sie alle verkackt hat. Von Werder Bremen über Bochum, über Stuttgart und so weiter. Und deswegen ich der Ansicht war, dass diese Blödis dieses ganze Mitleid und so weiter überhaupt nicht verdient hatten. Und ich bin ja immer noch an dem Punkt, wo ich sage, dass ich die meisten dieser Spieler in diesem Kader eigentlich gar nicht mag. Und wirklich irgendwo genieße ich es, die leiden zu sehen. Also wenn ich die weinen sehe, kann ich zumindest sagen, okay, das macht es ein bisschen besser, weil das zeigt mir, dass sie wenigstens das ernst nehmen. Ich will jetzt auch nicht, dass sie gemobbt werden, so oder so, ne? Aber mir geht's darum, dass diese letzte Saison ein unverzeihlicher Fehler war. Das war unverzeihlich. Das ist nichts, was du vergeben solltest, meiner Meinung nach. Vergessenskultur ist hier nicht. Und wie du sagst, was waren die Lektionen, die man daraus geschlossen hat? Die Lektionen offensichtlich, die alle geschlossen haben im Verein war, ja, wir sind punktgleich mit Bayern gewesen, wir hätten Meister sein können, unsere Qualität stimmt. Und ungeachtet dessen, dass wir schon die Hinrunde verkackt hatten und durch die WM, die im Winter war, eine ganz komische Rückrunde hatten oder so eine Mischmasch aus Hinrunde und Rückrunde, wo wir dann sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit hatten und da, ich glaube, 10 Spiele in Folge gewonnen haben, also eine unfassbare, unrealistisch haltbare Serie von Borussia Dortmund hatten. Wer auch immer gedacht hat, das ist irgendwie haltbar, das ist irgendwie reproduzierbar, so 10 Siege in Folge in der Bundesliga als Borussia Dortmund, der ist einfach ein Träumer. Das kriegt vielleicht Bayern München hin oder jetzt Leverkusen mit einem Jahrhundertkader, den sie gerade haben, aber das kriegt nicht ein Standard Borussia Dortmund-Team hin und es kriegt erst recht nicht ein Team hin, das schwächer ist als das aus der letzten Saison. Also, Bro, du verlierst einen Jude Bellingham, du hast eh Haaland nicht richtig ersetzen können, was halt mit Alias Krankheit zusammenliegt, und du holst Spieler, die, wo ich dir Meilen voraus hätte sagen können, dass sie Durchschnitt sind. Was erwartest du denn von einem Rami Benzibaini? Was erwartest du denn von einem Felix Metscher? Was erwartest du von einem Sabitzer? Ich verstehe nicht, wie Leute diese Spieler so als geile Transfers bezeichnen könnten. Ich würde mich schämen, wenn ich die bei FIFA holen würde und du holst sie im echten Leben, Alter. Guck mal, ich weiß, FIFA ist nicht das echte Leben, aber wenn du mich fragen würdest, ey, du bist jetzt irgendwie der Manager dieses Teams und du darfst wie in FIFA wirklich machen, was du willst, solange du das Geld dafür hast. Bro, es gibt hier vielleicht 4 Leute, wirklich 4 Leute aus diesem Kader, die ich behalten würde. Kobel, weil er wirklich ein klasse Spieler ist. Hummels kannst du einfach als Galionsfigur behalten. Bino Gittens, einfach nur, weil er ein Talent ist, und Mokoko ebenso. Und dann würde ich schon sagen, ey, ganz ehrlich, Malen funktioniert und vielleicht noch einen der Innenverteidiger und Riasson, dann sind wir jetzt bei 6, 7 Spielern. Alles andere, Bruder, ist nicht nur Verhandlungsbasis, ich mach dir ein reduziertes Preisschild dran. Also ich will die im Verein nicht haben. Salihos ist ja vielleicht doch noch, weil der hat nur wenig Geld gekostet. Aber Bro, wenn ich die sehe, werde ich wirklich wütend. Ich hasse es, wie viel Durchschnitt in diesem Verein gerade ist. Sowohl in der Führungsposition, als auch im Team, als auch auf der Trainerbank. Das ist eine Katastrophe. Vor allem, wenn du dir mal anschaust, was die Konkurrenz macht. Als ob irgendwie Leverkusen 100 Millionen in ihren Kader gesteckt hätte. Als ob, okay, Leipzig ist generell ein unfaires Konstrukt mit Salzburg und ihren anderen Connections und so. Aber guck dir mal an, was Marco Rose, unser Ex-Trainer, da veranstaltet. Also bis auf diese typischen Klatschen, die er in der Champions League gegen City bekommt und so, spielen die so, wie du eigentlich vom BVB erwarten würdest zu spielen. Ey, ich hasse es. Ich hasse es und ich bin so frustriert, Alter.
Ja, also ich kann deine Gefühle komplett verstehen. Ganz ehrlich, also. Und es regt mich halt auf, dass wir immer noch sagen, ja, wir sind gut dabei, der Kader ist gut, wir haben Potenzial. Ich erinnere mich an Terzic Saisonanalyse, der sagte irgendwie nach der verpassten Meisterschaft, dass es halt eine geile Saison war, ne? Aber in der nächsten Saison irgendwie an den Schrauben geschraubt werden müsse, damit wir kompakter stehen und weniger Tore kassieren. Sag mir jetzt bitte, was Watzke, Kehl, Terzic und Sammer, der ja auch noch irgendwo ist, als externer Berater, keiner weiß, was er macht, aber er ist ja da. Was für einen Transfer haben die gemacht, damit die Mannschaft stabiler wird und weniger Tore kassiert? Haben die einen Innenverteidiger geholt? Die haben Metscher geholt und Sabitzer.
Ja. Yeah.
Und das macht einfach vorne und hinten keinen Sinn. Und da kann mir keiner was erzählen. Da waren Beratersachen drin. Da haben Leute sich von Beratern belabern lassen. Und hier, den brauchst du. Hier, Sabitzer brauchst du. War ja bei Bayern so gut. Und United ist halt United. Da funktioniert kein Spieler. Und der wird bei BVB durchstarten oder irgendwie sowas. Ey. Wir haben analysiert, beziehungsweise Edin hat analysiert, wir wollen weniger Gegentore haben und kaufen sowas ein. Anstatt einen Spieler wie auf der 6 ein Xhaka. Also nicht ihn vielleicht, aber so ein Typen halt, so ein Zweikampfmonster auch. Aber Wir glauben ja, dass Emre Can unser Zweikampfmonster ist. Und Emre Can ist der größte Blender im europäischen Fußball. Same. Wie dieser Typ, Alter, bei Bayern, Liverpool, Juve gespielt hat und bei Dortmund. Wir haben für ihn fast 40 Millionen bezahlt. Ey, dieser Typ ist der größte Blender ever. Also, ich habe ein paar Interviews von dem gehört, gesehen, super sympathisch. Ich rede nicht über die Person Emre Can, über Emre Can als Fußballer. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der overrated ist und der seine Fehler dadurch wieder wegmacht, dass er halt einen Spieler fault und dann irgendwie die Tribünen aufheizt oder so.
Ey, 2 Sachen. Erstens zum Thema kompakter und weniger Gegentore. Von den Top 5 Teams in der Bundesliga haben wir die meisten Gegentore kassiert. Erstmal das. Emre Can, guck mal, wann war er letzte Saison gut? Er hatte diese Phase in der Rückrunde, wo er wirklich ein Zweikampfmonster wurde, weil er Folgendes gesagt bekommen hat von Edin Terzic. Mach keine dummen Dinge, spiel nur die einfachen Bälle zur Seite. Versuch gar nicht erst Pässe in die Tiefe, versuch gar nicht erst so Busquets-mäßig ein Spielmacher von hinten zu sein. Zerstör einfach und sobald du den Ball hast, gib den Ball an den nächsten Nebenmann. Mach die einfachen Dinge. Und das hat er zum Beispiel auch in der Champions League gemacht. Und da hat er seine besten Spiele dargestellt, so weißt du, gegen Chelsea, das Hinspiel, was zu Hause war, was war es, 1-1 oder so. Da hat er ein brutales Spiel gegen diese wirklich starke Offensive von denen gemacht, weil er wirklich stupide das Einfachste überhaupt gemacht hat. Und was ist das Erste, was wir am Anfang dieser Saison bei ihm gesehen haben? Ein klaffendes Loch im Mittelfeld und er alleine soll das gesamte Mittelfeld kontrollieren und der Typ sein, der irgendwie alles aufzieht. Ich verstehe bis heute nicht, was der Plan da gewesen ist oder warum man irgendwie gesagt hat, wir brauchen nicht hier diesen einen von Ajax, diesen, was war das, Alvarez. Wir brauchen keinen anderen Sechser oder Weltklasse-Sechser. Nehmen ihn, wir haben Emre, das reicht. Und dann machst du ihn auch noch zum Kapitän. Das ist unfassbar. Das ist so eine Aneinanderreihung von dummen Entscheidungen, wo ich auch gesagt habe, so, Bro, ich bin nicht mehr sauer. Ich bin jetzt einfach nur neugierig, was hier rauskommt. Und jetzt haben wir gesehen, was hier rauskommt. Und es ist halt, ich habe noch nie eine Saison wie diese erlebt, wo mit Ansage so viele dumme Entscheidungen getroffen wurden, von Spielertransfers über was du für eine Taktik vorgibst und dann, dass Leute aber erwartet haben, dass hier irgendwas Besseres rauskommen soll. Also, bei Leverkusen letzte Saison ziehe ich mir den Schuh selber an. Ich habe voll krass an die geglaubt, weil Diaby ist der schnellste Mann der Welt und so weiter und die haben sensationell verkackt. So, ne? Und dann kam Xabi Alonso und hat die Maschine wieder zum Laufen gebracht. Und jetzt spielen sie so, wie ich es letztes Jahr erwartet habe. So, Erwartungen und die Realität, da muss man sich irgendwo in der Mitte finden. Ich habe hier das Gefühl, zwischen den Erwartungen von vielen Leuten vorher und der Realität heute, da klafft so ein riesiges Loch, als würde Emre Can verteidigen.
Ja, du hast komplett recht. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, Spiel von Leverkusen und Spiel von Dortmund. Also das Spiel gegen Leverkusen und Dortmund. Leverkusen hat während des Spiels, als sie 0-1 zurücklagen, als sie das 1-1 geschossen haben, wo es nicht gezählt hat, als sie danach das 1-1 geschossen haben und danach nach den Einwechslungen, ich habe 3 verschiedene Offensivspiele von Leverkusen gesehen. Wo sie es durchs Zentrum versucht haben, wo die Flügelspieler ganz nah am 16er waren, gegen Ende hin mit Doppelspitze Schick und Boniface und die Flügel sind ganz weit rausgegangen und in der ersten Phase mit den Außenverteidigern bla bla bla. Junge, wir haben einfach nichts. Wir spielen gegen VfB Stuttgart. Das Einzige, was VfB Stuttgart ist, ist hochpressend. Und wir verlieren jeden Ball.
Und das ist halt das Krasse, du stehst hinten tief und trotzdem schaffen sie es durch deine Abwehr dauernd sich durchzudribbeln, ja. Als würdest du FIFA auf Amateur spielen.
Und Terzic sagt, ja, wir haben doch umgestellt auf 4-3-3. Junge, du hast auf 4-3-3 in der 75. Minute umgestellt, als es schon 2-0 stand.
Uff.
Alter. Und dann ist boah, ja. Ey, ganz ehrlich, das tut mir auch ein bisschen leid. Ich möchte auch mir darüber nicht. Was heißt, es tut mir leid? Es tut mir nicht leid, weil das sind so Sachen, du wusstest, dass das passiert, Bro. Du kannst nicht einen Fehler 17 Mal wiederholen und ein anderes Ergebnis erwarten. Das geht nicht. Nichts passiert.
Jedes Mal, Bro.
Ja.
Jedes Mal sage ich meinen Schülern, wenn du immer und immer und immer wieder denselben Fehler machst, ist es kein Versehen, sondern eine Entscheidung. Und du hast dich dafür entschieden, Anti zu sein. Aber jetzt bist du über die Ergebnisse deiner eigenen Saat irgendwie überrascht.
Richtig. Sehr komisch. Also, du weißt, was du sähst und denkst dir, du sähst Zwiebeln und denkst dir, hä, warum habe ich Apfel bekommen? Bro,
Hammer.
Du machst nur Kacke, ganz ehrlich.
Aber guck mal, was ist jetzt überhaupt die Lösung für dieses Problem?
Es ist nicht Terzic raus, aber es läuft darauf hinaus. Also
ist es nämlich, weil
wenn Terzic jetzt gegen Leipzig verliert, Wobei ich glaube, dass BVB Leipzig wegschießen wird, weil Leipzig liegt uns irgendwie immer. Keine Ahnung warum. Aber es läuft darauf hinaus, dass Terzic rausgeschmissen wird. Und dann sagt man hier, er hat die Mannschaft nicht mehr. Was erreicht. Sagt man? Er erreicht die Mannschaft nicht mehr, bla bla bla. Aber das ist es doch nicht.
Vor allem, das ist, guck mal, das, deswegen sage ich, ein Rauswurf von Terzic bringt eigentlich effektiv jetzt zu diesem Zeitpunkt nichts. Was soll ein anderer Trainer mit diesem Spielermaterial rausholen? Also, welcher Trainer sagt denn, boah, geil, ich hab Sabitzer, Emre Can und Salih Özcan im Mittelfeld. Und dann kommt noch ein Matcher dazu. Das ist, wir werden einfach Big Brain Galaxy Ballbesitz Fußball spielen oder Konterfußball oder was auch immer. Also, wessen Traumkader ist das denn? Also, das ist ja auch nicht eine Sache, die du mit einem oder zwei Transfers irgendwie lösen kannst. Wenn ich so höre, ja, wir wollen unbedingt Außenverteidiger holen oder was gesagt, wir brauchen eigentlich keine Transfers. Aber wenn wir einen Außenverteidiger holen, Alter, das ist ja auch so geil. Ich habe voll oft gelesen, dass sie denken, dass sie Ferdi von Fenerbahce für irgendwie 15 bis 20 Millionen bekommen würden. So von wegen, als hätte Fener gar keine anderen Klienten, die ihn auch haben wollen würden, und als würden sie ihren besten Türken in einer Liga, wo du drei Türken spielen lassen musst, für 15 Millionen abgeben, so, weißt du, das ist so delusional, bloß weil du nicht in der Lage bist zu scouten, als ob es auf diesem gesamten Planeten keine Fußballer gibt, Alter, außer in Holland, Deutschland und der eine Typ, der gegen Deutschland gut gespielt hat, wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum Ferdi überhaupt so als Name gehandelt wird, wegen diesem Deutschlandspiel, das ist so peinlich. Es ist wirklich peinlich. Du hast das Gefühl, dieser Verein aktuell könnte niemals, absolut niemals, solche Transfers tätigen wie Lucas Barrios aus Chile holen oder Shinji Kagawa einfach mal mittrainieren lassen, der aus Japan direkt importiert wurde. Das ist doch, oder hier Henrik Mkhitaryan damals aus Schachtar Donetsk holen, weißt du, auch mal ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. So, das ist doch unmöglich. Also ich traue denen überhaupt nicht zu, irgendwas Brauchbares in Europa zu bekommen. Und stattdessen siehst du Leipzig dabei zu und Leverkusen, die holen genau die Art von Spielern, die wir noch vor ein paar Jahren geholt hätten. Weißt du, Schaka ist dein Axel Witzel. Jonas Hofmann, Bruder, der wurde zusammen mit Hoffenheim bei uns ausgebildet. So, weißt du, der hätte einfach nach Hause zurückkehren können und komm mir gar nicht erst mit Boniface, der auch nur so 20 Millionen gekostet hat, Xavi Simmons, den du auch für 2 Jahre hättest ausleihen können, so, Bruder, aber nein. Wir haben Metscher und Füllkrug. Last Minute übrigens. Last Minute Füllkrug ist unser bester Transfer. Das ist, mir fehlen da die Worte, Alter.
Ja, und Chris Führig ist ja auch BVB-Jugend. Der gerade beim VfB Stuttgart rasiert. Und der gestern.
Ich habe das Gefühl, das liegt mehr an Hoeneß, dem Trainer. Also der scheint ein guter Mann zu sein. Weil
nein,
wenn Dennis Undorf auf einmal wie Sergio Aguero aussieht, dann weiß ich nicht, Alter, was hier eigentlich noch los ist.
Ja, ich weiß nicht. Also Sebastian Hoeneß, ich mag ihn nicht. Frag mich nicht warum. Er hat mir nichts angetan, aber ich mag ihn echt einfach nicht. Und ja. Ich halte auch nicht viel von ihm. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Euphoriewelle. Aber das ist ein anderes Thema. Beim BVB läuft es darauf hinaus, dass Terzic gefeuert wird. Es wird ein anderer Trainer kommen. Keine Ahnung, XYZ, juckt mich nicht. Dann wird es aber funktionieren. Weil die Spieler denken sich, neuer Trainer, bla bla bla, die reißen sich den Arsch auf. Im Moment bin ich der Meinung, dass die Spieler sich die Spiele aussuchen, gegen wen die zocken. Und wann sie Leistung bringen. Wie zum Beispiel gegen Newcastle zu Hause. Bombenspiel. In Mailand. Bombenspiel. Aber in Frankfurt wird dann nicht mehr gespielt. Oder hier gegen Stuttgart ist dann Arbeitsverweigerung. Aber das wird ja nicht das Problem sein. Auch wenn der neue Trainer kommt und es wird funktionieren, dann wird wieder jeder denken, es klappt. Aber das wird ja nicht so sein. Wenn dieses Konstrukt, wenn dieses Spielermaterial nicht auseinander gepflückt wird, hast du das Problem eigentlich nicht beseitigt, nur vertagt.
Hey, du hast vorher etwas gesagt, nämlich, wo könnten diese Spieler bei einem anderen Verein überhaupt spielen? Also Top 3 offensichtlich in der Bundesliga nicht. Aber ich denke mir halt auch so, wer hat von denen überhaupt noch einen Markt? weißt du?
Ja, also das, ja.
Wen würdest du denn holen wollen? Also wer guckt auf den BVB und sagt, boah, so den und den würde ich schon gerne abstauben. So, also wer denn? Also Kobel, ganz klar, ist der beste Spieler in diesem Kader, gemessen an seiner Position. Aber alles andere bekommst du auch von anderen Vereinen. Hier ist gar kein Spiel. Also du musst ja nicht unbedingt so einen 100-Millionen-Mann wie Jude Bellingham haben. Aber meine Fresse, als ob irgendwie Leverkusen nicht einen Jonas Hofmann hat, den die meisten Vereine gerne mindestens im Kader hätten, so, weißt du? Als ob die nicht irgendwie, als ob die viel Geld für Xhaka irgendwie geblecht hätten, weißt du? Als ob Palacios, guck mal, guck dir mal an, woher die Palacios gefunden haben, so, weißt du? Also, ey, das tut mir einfach in der Seele weh, wie stümperhaft gearbeitet wird.
Ja.
Und das Ding ist halt, es gibt keine einfachen Lösungen auf so komplexe Probleme, weil es ist halt wie, was ist der passende Vergleich? Du hast irgendwie so einen Strauß an Gemüse und da ist ein verfaulter Apfel irgendwie dabei und der ruiniert dir alle anderen, so, weißt du? Du musst erstmal wirklich nochmal neue Samen irgendwie pflücken, so, weißt du? Du musst eigentlich das Ganze ein bisschen resetten, so ein Rebuild machen. Und Rebuild heißt in dem Fall jetzt nicht, dass du irgendwie die alten Leute wie Hummels und Reus irgendwie wegschicken musst. Rebuild heißt vor allem, du brauchst erstmal einen Plan. So, was ist denn überhaupt, guck mal, das hat noch nicht mal mehr was mit Taktik zu tun, weil die Frage musst du dir auch stellen, was für eine Art von Fußball spielen wir überhaupt? Weil ich, keine Ahnung, ich dachte immer, BVB steht für Powerfußball, aber anscheinend sind wir mit 10 Mann einfach hinten und das ist jetzt unsere Strategie. Du musst dir mal auch überlegen, was ist deine Strategie für diesen Verein als Konzept? Weil offensichtlich, und das ist Fakt, das ist keine subjektive Meinung oder so, dieser Verein möchte ein Ausbildungsverein sein. Die möchten junge Spieler günstig holen und dann für viel Kohle verscherbeln, weil das ein erfolgsversprechendes Modell ist. Und von mir aus, das kannst du auch sein, dann sagst du, okay, wir sind das Ajax Amsterdam von Deutschland, wir sind der FC Porto von Deutschland. Ich persönlich feiere das überhaupt nicht, aber das ist geschäftlich gesehen, finanziell gesehen eine legitime Ausrichtung. Aber du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir holen immer junge Spieler und wollen sie ausbilden, um sie später zu verkaufen und gleichzeitig davon schwafeln, dass du die Nummer 2 in Deutschland sein willst. Bro, meinst du nicht, dass andere Vereine höhere Ansprüche haben, als nur Zweiter werden zu wollen? Vielleicht wollen die sogar Erster sein. Und Erster wirst du nicht, indem du sagst, ja, wir wollen diese Position hinter Bayern festigen. Erster wirst du oder Zweiter wirst du nur, indem du versuchst, mindestens Erster zu sein. Guck mal, ich habe ein voll gutes Zitat hier neulich von Köln gelesen, vom Trainer da, dass er halt meinte so, Bro, wir brauchen nicht nur neue Spieler gerade für Köln, wir dürfen auch unsere guten Spieler aktuell nicht abgeben. Wir müssen zu den guten Spielern weitere gute Spieler holen. Das sagt er dir bei Köln, Alter. Das sollte die Lektion in Dortmund sein, nach 10 Jahren, wo wir immer unsere besten Spieler verlieren und nie gleichwertig ersetzen.
Genau, das habe ich auch gesehen von Steffen Baumgart über diesen Lubi. Er sagt Lubi. Wir können nicht einfach Lubi abgeben und dann hoffen, dass derjenige, den wir holen, halt so gut wird
irgendwann.
Wie er. Irgendwann. So, irgendwann so gut wird wie er. Ich bin überfragt, Mann. Und du hast es auf den Punkt gebracht, dein Ziel darf es nicht sein, Platz 2 zu befestigen. Dein Ziel muss es sein, Erster zu werden. Weil wenn du das nicht schaffst, dann bist du sowieso Zweiter.
Ja.
Aber wir reden uns so klein. Das ist der Wahnsinn. Und ich hoffe so sehr. Bitte.
Weißt du, wer das beste Beispiel für das ist, was eigentlich der BVB sein sollte, obwohl der BVB vorher erfolgreich war? Napoli. Napoli, und ich meine jetzt nicht nur, weil die jetzt Meister geworden sind. Napoli fast 10 Jahre lang hat dauernd oben mit angegriffen und die hatten manchmal so tragische Saisons, wo sie irgendwie mit 97 Punkten nicht Meister geworden sind, weil Juve irgendwie 100 Punkte bekommen hat. Und die hatten wirklich mehr tragische Saisons als wir letztes Jahr. Und trotzdem haben die Jahr für Jahr nicht aufgegeben, weiter eine gute Mannschaft aufgebaut, bis sie auch mal die Schwächephase ihrer Konkurrenz ausnutzen konnten, supergeile Spieler mit Osimhen und Quaradonna geholt haben und dann letztes Jahr Meister geworden sind. Und selbst jetzt, wo sie aktuell am Verkacken sind und nicht wirklich um die Meisterschaft mitspielen, sind sie kein schlechtes Team. Die sind weiterhin ein fucking gutes Team, weil sie zumindest das Ziel haben, jedes Jahr um die Meisterschaft zu spielen. Und ich glaube nicht. Also ich habe mir mal so die Transfereinnahmen und Ausgaben von Napoli angeschaut. Das ist nicht so, dass die einfach ultra reich sind und irgendwie Geld verpulvern können. De Laurentiis ist jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, Berlusconi in seinen besten Zeiten oder so. Das ist einfach nur ein Verein, der wenigstens einen Traum hat. Der Traum ist einfach, jedes Jahr Meister zu werden. Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Aber wenn es möglich ist, dann wollen wir da sein. Und das ist ja dieser Satz, den Watzke immer sagt. Wenn Bayern strauchelt, dann müssen wir da sein. Bro, als ob es nicht irgendwie 16 andere Vereine in dieser Liga gibt, die genau dasselbe denken. So, ich werd wahnsinnig, wie naiv das alles ist.
Richtig. Also das ist sehr naiv, das ist auch echt dumm. Es passt auch nicht zu Dortmund. Ganz ehrlich, wenn wir davon sprechen, Powerfußball und wir haben Ambitionen und bla bla bla, dann können wir nicht sagen, ey Bayern, ihr seid sowieso Meister, ne? Und wir gucken mal, wir gucken mal. Wenn ihr strauchelt, dann sind wir an deinem Nacken. Sind wir aber nicht, Bruder. Wir sind jetzt gerade 10 Punkte hinter Leverkusen und in der Bundesliga läuft es gar nicht. Ich finde, der BVB hat eine handfeste Krise, aber auch dem wird nicht in die Augen geschaut. Auch dieser Krise wird meiner Meinung nach nicht würdig in die Augen geschaut. So denke ich.
Das ist gar nicht erst anerkennen.
Nee, weil die ja sagen, ja, Champions League weiter, Todesgruppe, wir sind in der Todesgruppe weitergekommen, wir sind auf Schlagdistanz in der Bundesliga und du hast eben von einem Reset gesprochen. Es wurde ja irgendwie auch versucht, ne, Hummels und Reus irgendwie auszumontieren von der Mannschaft. Das hat ja gar nicht funktioniert.
Die sind einfach beide weiterhin Stammspieler.
Und ja, zurecht. Ja, als Hummels dann irgendwie da aus der Verteidigung rausgenommen wurde, mit Süle, Schlotterberg und so, das hat ja gar nicht funktioniert, Bruder. Das, pff. Junge.
Wo ist Süle? Wo ist dieser Mann? So, ich dachte, wir sind damit. Ich dachte so, es ist okay, wenn alle anderen über ihn meckern, dass er dick ist und so. Aber ich dachte, wir wären okay damit. Also, hat sich da was geändert?
Keine Ahnung, Mann. Ich hab
ich das, schwör's, das ist letzte, halt, wenn du auf das, andere Menschen hörst, Alter.
Das letzte
Mal. Das ist so, wenn dir deine Kollegen einreden wollen, dass deine Freundin nicht so geil ist und dass du dich trennen solltest, obwohl du zufrieden warst, so, weißt du? Du darfst manchmal nicht auf andere Menschen hören, sondern nur auf dein Herz, Alter. Ich will Süle wieder zurückhaben.
Irgendwann hatte ich mal gelesen, dass der irgendwie krank sei oder so. Aber das war vor 2 Wochen.
Belastend, Alter. Guck mal, was ich nur sagen kann, ich find's sehr gut, dass wir Marius Wolf nicht verlängern. Bitte weg mit dem. Und bitte lande nicht bei Galla oder sowas. Ich will dich nicht bei irgendeinem anderen Verein bei uns sehen. Aber hier muss ganz viel Arbeit geleistet werden. Und das fängt erstmal da an, dass irgendwie Kehl, Terzic und Watzke miteinander cool sind und mal gemeinsam eine schlaue Entscheidung treffen. Und was auch immer der Job von Sammer ist. Alter.
Keiner weiß es.
Keiner weiß es. Wir haben 50 Minuten lang über den BVB gerantet, Alter. Okay, dann machen wir statt 3 Themen vielleicht 2 Themen heute. Ich will über ein freudigeres Thema reden, Bruder. Lass uns noch ein bisschen über die Europameisterschaft reden, die nächstes Jahr im Sommer in Deutschland stattfindet. Da gab es ja eine sensationelle Auslosung zu diesem Turnier. Ich weiß nicht, ob du die Auslosung gesehen hast, aber die Auslosung wurde ja mittendrin gehackt. Und es wurden Pornogeräusche im Hintergrund gespielt, deswegen Ahmet Çakar, seinerseits ein großer ehemaliger türkischer Schiedsrichter und jetzt TV-Pandit seit mehreren Jahren für den Fußball, gesagt hat, hier steckt eine Botschaft dahinter. Hier steckt eine Botschaft. Und hat er irgendwie 7 Minuten lang eine Illuminati-Theorie gesponnen, was es mit diesen Sexgeräuschen auf sich hat. Das war ganz großes Kino. Aber ja, guck mal, Turnier in Deutschland, Türkei ist dabei, das ist gerade für uns beide relevant, weil wir davon ausgehen können, dass die Türkei zusammen mit Deutschland in diesem Turnier einen Heimvorteil haben sollte, zumal die türkische Nationalmannschaft ihre 3 Gruppenspiele 2-mal in Dortmund hat und 1-mal in Hamburg, was sehr türkisch besiedelte Städte sind. Das heißt, eigentlich, es gibt keine Konstellation, wo die Türkei keinen Heimvorteil hat und so weiter. Ich bin nicht übertrieben gehypt, was dieses Turnier angeht, aber ich habe neulich so eine Realisierung gehabt, Bruder. Ich war, glaube ich, in der 10. Klasse und super traurig, als die Türkei 2005 nicht die Quali für die WM 2006 in Deutschland geschafft hat, weil ich der Ansicht war, wir haben einfach eine Jahrhundertchance liegen lassen, weil wir eine relativ gute Generation damals hatten und weil das Turnier halt in Deutschland war. Und jetzt, 20 Jahre später, haben wir wieder dieses Turnier in Deutschland, diesmal als Europameisterschaft. Und eigentlich sollte ich sehr viel gehypter dafür sein, aber ich habe das Gefühl, diese letzte Europameisterschaft hat mich so krass traumatisiert, dass ich da noch ein bisschen zurückhaltend bin. Aber wollen wir erstmal mit der türkischen Gruppe anfangen, bevor wir auf die anderen eingehen? Also in Gruppe F, die Türkei spielt zusammen mit Portugal und Tschechien, die beide bereits in der EM-Gruppe 2008 zusammen mit der Türkei waren. Und es steht noch ein letzter Playoff-Platz aus, der meiner Meinung nach im Bestfall von Griechenland besetzt werden könnte. Und dann hättest du ein Eröffnungsspiel Türkei-Griechenland in Dortmund. Und das wäre schon Hype. Also, wie hast du diese Gruppe aufgenommen? Siehst du da Potenzial, dass wir da weiterkommen? Und hast du einen bestimmten Wunsch, was dieses Playoff-Team in der Gruppe angeht?
Ich will Griechenland haben.
Ja, Mann.
Ich will einfach Griechenland haben, weil ich will Bakayokas in der EM sehen, als Trabzonspor-Fan.
Ja, Mann.
Aber ich würde mich auch sehr, sehr darüber freuen, wenn das irgendwie Luxemburg wird, Alter.
Warum?
Weil so random einfach.
Ach so.
So Luxemburg, auf einmal spielen die EM, stell dir mal vor. Also das wird jetzt nicht viel für den Fußball bringen, ne? Also weil Fangemeinde und keine Ahnung, keine Spieler und so. Aber wäre schon lustig. Also ich bin auf jeden Fall für Griechenland. Ich würde mir wünschen, dass Griechenland weiterkommt, weil dann hätten wir auch eine echt geile Gruppe, ne? Mit Türkei, Griechenland, ja. Portugal und Tschechien. Du hast es gesagt, ich bin auch traumatisiert von der letzten EM, weil ich habe mir sehr viele Szenarien ausgemalt. Ich hatte sehr viel Hoffnung in diese Mannschaft. Mit Urcan im Tor, Çağlar in der Innenverteidigung, Hakan im Mittelfeld. Und Stürmer haben wir halt nicht. Wir haben halt keine Stürmer. Aber ich hatte gehofft, dass wir so die Überraschungsmannschaft der EM werden. Ich wurde maßlos enttäuscht. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht ausmalen, wie wir am Ende der Gruppenphase stehen. Wir haben Heimvorteil, ja. Wir haben mit Portugal, Tschechien und Griechenland, okay, Portugal ist vielleicht ein Schritt vor uns, aber schlagbare Gegner, wenn wir unsere Aufgaben machen. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil wir oft uns ja auch selber im Weg stehen. Mhm. Ich wollte auf was hinaus. Wie siehst du das denn? Hast du schon gesagt, ey, wir kommen auf jeden Fall weiter? Weil aus den 6 Gruppen kommen noch die 4 besten Dritten weiter. Also irgendwie es ist schon schwer, nicht weiterzukommen.
Das ist es nämlich. Natürlich gibt es härtere Gruppen als diese hier. Ich sehe das so, wahrscheinlich werden wir von Portugal kassieren, weil wir immer gegen die kassieren und so. Ich denke, guck mal, das Ding ist, ich habe jetzt nicht den übelsten Plan vom tschechischen Kader, ich kenne halt ein paar Spieler von denen, aber das ist definitiv nicht vergleichbar mit der 2008er Generation, das Ende von Nedved-Generation, die wirklich noch was drauf hatte. Und ganz ehrlich, Griechenland wird geil, aber die sind halt wirklich, wenn du dir mal deren Quali anschaust, die haben es mit Ach und Krach in diese Playoffs geschafft. Also vor denen habe ich jetzt auch nicht groß Schiss und ich habe voll von vielen gehört, Bro, willst du wirklich Griechenland haben? Weil in Dortmund könnten die sogar Heimvorteil haben. Und ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen unterschätzt, Alter, wie viele Türken in Dortmund leben. Also bei allem Respekt, ich glaube schon, dass der Heimvorteil auf unserer Seite wäre. Aber ich will vor allem geile Spiele, ganz ehrlich. Ich will keine Spiele gegen Teams, die mich emotional nicht jucken. Und ich will auch nicht eine reine Todesgruppe haben mit das, was Albanien bekommen hat, so, weißt du? ich finde, das ist die genau richtige Mischung. So sollte eine EM-Gruppe aussehen, weißt du? Genau, es gibt Mega-Favoriten, es gibt ein Team, das sind wir, die so definitiv nicht Favorit sind, aber die viel Potenzial haben. Und Tschechien und wer auch immer das letzte Team ist, wenn es jetzt in dem Fall Griechenland ist, die sind halt kein Fallobst. Das sind so Teams, die dich an einem guten Tag krass nerven können. Und das könnte so eine Gruppe sein, wo es wirklich sehr eng ist mit dem Punktestand, wo vielleicht Portugal sogar nur als Zweiter rausgeht, weil Erster wird irgendwie random Tschechien am Ende des Tages, so, weißt du, was keiner hat kommen sehen. ich mag die Gruppe, ich find's gut und ich habe ein bisschen Hoffnung, weil Montella Fußball hat bis jetzt funktioniert und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Spieler bis zu dem Turnier ihre Form halten oder ihre Form verbessern können. Und ich hoffe, dass ein paar Spieler zurückkehren. Ich hoffe inständig, dass Arda Güler wenigstens ein bisschen bei Real Madrid spielen kann. Ich hoffe, dass irgendwie Enes Ünal das Wunder schafft und nochmal so ein richtiges, richtiges gutes Comeback gibt und vielleicht Montella genau der Trainer ist, auf den er gewartet hat, um auch in der Nationalmannschaft endlich durchzustarten. Ich bin halt, guck mal, ganz ehrlich, es ist halt wie in so einer toxischen Beziehung. Ich sehe all die Red Flags, ich sehe all die Probleme und ich sollte mich nicht freuen, weißt du, auf dieses Team, weil überleg mal, also ich war übertrieben gehypt vor der letzten EM. Ich habe uns auch als eine der Geheimfavoriten nicht auf einen Sieg, aber für einen deepen Run irgendwie gesehen. Ich habe sogar geschafft, Paul dazu zu überreden, die Türkei anzufeuern und ich wurde brutals enttäuscht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein zweites Mal in Folge so eine Scheiße zu spielen. Meine Hoffnung ist, dass dieses Turnier eventuell einen großen Schritt in der Entwicklung des türkischen Fußballs sein könnte. Nicht was die Strukturen angeht, weil dieser Verband wird sich niemals verbessern, weil Fußball in der Türkei von Amateuren geführt wird, von machtgierigen, geldgierigen, alten Männern, die keine Ahnung von modernem Fußball haben. Aber ich habe die Hoffnung, dass dieses Turnier vielleicht ein Schaufenster für den einen oder anderen türkischen Spieler sein könnte, dass sie bei relativ guten Clubs für sie landen und dass das eben das Fundament dafür ist, dass dieses Team eventuell Richtung WM endlich mal eine WM-Qualifikation schaffen könnte.
Boah, das wäre natürlich... Also, wenn das passiert, wenn das passiert, was du sagst, dass diese EM irgendwie der Grundstein für eine Entwicklung wird, dann würde ich das halt mega feiern, auch wenn wir dann nur aus der Gruppe rausgehen und im Achtelfinale rausfliegen. Mhm. Weil mal, du sagst es, in der türkischen im Fußball, in der Struktur, es sind die geldgierigen, machtgierigen Leute, die nicht nur vom modernen Fußball keine Ahnung haben, die vom Fußball gar keine Ahnung haben. Diese Menschen haben weit und breit mit Fußball nichts am Hut.
Guck mal, überleg mal. Und zugegeben, du musst jetzt darüber reden, dass Griechenland 2004 das Turnier auch gewonnen hat und da gegen sehr starke Mannschaften weitergekommen ist. Die haben zweimal Portugal abgezogen, beziehungsweise einmal unentschieden, einmal im Finale besiegt. Aber guck dir mal an, wo die Spieler aus dem griechischen Kader nach diesem Turnier gelandet sind. Die Hälfte von denen ist bei Inter Mailand gelandet und Harry Karisteas, der irgendwie für Werder Bremen in seiner absoluten Prime, glaube ich, 6 Saisontore geschossen hat, ist bei Ajax Amsterdam gelandet, weißt du? So ein Turnier kann ein Life-Changer sein und viele dieser Spieler sind noch jung genug, dass sie eine Prime haben überhaupt, weißt du? Für Leute wie Apo Bardakje kommt das vielleicht ein bisschen zu spät, weil er jetzt schon 29 wird zum Turnier und so weiter. Aber ey, selbst der könnte richtig krass auf sich aufmerksam machen, weil er bereits in der Champions League überzeugend war und vielleicht, wenn es für Gala in der Champions League weitergehen sollte, eventuell auch nochmal im Achtelfinale ein bisschen seinen Preis hochtreiben kann. Und halt so gerade Leute wie Ferdi, vielleicht sogar Badisch Alper, der irgendwie von einem random Premier League 18. oder 17. Team irgendwie gescoutet wird, weißt du, so Wolverhampton oder sowas. Da kann ich mir sehr viele Szenarien vorstellen. Und fuck, das soll bitte die Enes Ünal Revenge Season werden. Dieser Junge stand vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon, hat sich das Kreuzband gerissen. Was ist, wenn er wirklich ein gutes Turnier spielt und alle sagen, weißt du was, komm, Benfica versucht es nochmal. Ich will das sehen. Also, ich will das einfach sehen. Und ich habe keine Ahnung, wie jetzt über finale Aufstellung und so weiter können wir uns ein paar Monate vor dem Turnierstart Gedanken machen. Aber ich bin hauptsächlich gespannt, was für Spieler Montella in diesen Kader einbauen wird. Weil es gerade, ich will nicht sagen, irgendwie viele hoffnungsvolle Spieler gibt, aber es gibt viele interessante taktische Optionen, gerade was so Joker angeht, so gerade die Flügelflitzer und so weiter. Und alles, was ich einfach nur sehen will, ist, dass da ein Trainer ist, der auch eine Idee hat, weißt du, der ja wirklich einen Plan davon hat, wir haben dieses Spielermaterial und ich versuche damit etwas Realistisches umzusetzen, statt wie Şenol Güneş irgendwie die ganze Zeit dieselben Spieler spielen zu lassen, weil sie die höchsten Marktwert haben oder so. Das ist meine Hoffnung.
Genau, und in dieser Hoffnung bist du berechtigt. Montella hat einen Plan. Das hat er auch bei Adana Demirspor bewiesen. Er hat einen Plan vom Fußball, er hat eine Idee, wie er spielen lassen möchte und dementsprechend spielt er auch. Und wenn jetzt die Spieler, das Spielermaterial auch langsam in Form kommt und wir ihn halt vor Problemen stellen, wen er aufstellt, dann werden wir halt random noch besser. Ne? Also wenn er sich den Kopf zerbrechen muss, lasse ich jetzt Yusuf Yazıcı spielen, Barış Alper im Sturm spielen oder Enes Ünal kommt und macht in der Rückrunde für Getafe 8 Tore oder so, was ja mega viel wäre für Getafe, wäre das schon geil. Und ja, in Montella liegt meine Hoffnung, weil ich glaube, dass er halt eine Idee vom Fußball hat und dementsprechend nominiert, auch ein bisschen auf Vertrauensbasis, auch ein bisschen halt auch mit seinem Herz nominiert. Und wie du sagst, dieses Turnier könnte auch für viele Fußballer ein Life-Changer werden. Und das sollte es auch. Also wir sollten endlich mal ein paar Schritte nach vorne machen. Wir sollten jetzt nicht die ganze Zeit immer darauf hoffen, dass Cengiz Ünder endlich mal seinen Durchbruch schafft.
Junge, den habe ich aufgegeben.
Jetzt danke, ernsthaft. Endlich. Danke.
Ja, das ist vorbei. Also, der Typ sieht mittlerweile nicht mal mehr wie ein Fußballer aus. Also, genau dasselbe wie mit Elsin bei Beşiktaş im Tor. Also, sorry, bei allem Respekt, die sehen wie ich aus und ich bin nicht für bekannt, ein Athlet zu sein, so, weißt du? Katastrophe.
Und seitdem du Yusuf Yazıcı als falsche Neun ins Spiel gebracht hast, trifft der Junge. Der trifft jetzt sogar in der französischen Liga.
Ja, bei allem Respekt, so, endlich, also, ich habe mich ja jahrelang gefragt, was ist er überhaupt? Also, was ist seine beste Position? Und wenn er jetzt was gefunden hat, worin er gut ist, gerne. Weil ich will wenigstens einmal sehen, dass Yusuf Yazıcı ein gutes Spiel im türkischen Trikot macht. Aber das würde ich auch gerne von unserem Kapitän sehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Boah, Junge, Alter, sag mir.
Ja, Hakan ist nochmal ein ganz anderes Fass. Aber egal.
Komplett anders.
Ich will über zwei Gruppen im Detail und über den Rest so beiläufig reden. Wir müssen natürlich über die deutsche Gruppe reden, weil Deutschland auf einem Legendary Run des Misserfolges ist seit irgendwie 2 Jahren, beziehungsweise schon länger eigentlich, seit der letzten WM. Und unfassbar viele Niederlagen, unfassbar komische Experimente von Havertz über Linksverteidiger bis Hasse nicht gesehen und so. Und jetzt sind sie in der Gruppe gelandet als das Team mit dem Heimvorteil. Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz. Also Todesgruppe ist anders. Also eigentlich ist das eine Gruppe, wo man sich nur blamieren kann, oder?
Das ist eine Gruppe, wo man sich nur blamieren kann, ganz ehrlich. Also
Ich höre von voll vielen, dass sie Schottland stark reden.
Na, wen denn? Warum?
Ach, ja, anscheinend ist das ein leidenschaftliches Alter. Team mit Potenzial, von dem, was ich von anderen höre.
Ja, aber also Ungarn ist besser als Schottland. Sagen wir mal so.
Krass, ehrlich, findest du?
Ja. Glaub mir mal. Stark. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schottland vor Ungarn landet. Alter, nein. Du kannst Schottland nicht schönreden. Ja, Mann, der Film Braveheart ist geil. Ja, wir wissen es. Aber der ist auch schon 20 Jahre her.
Der ist länger als 20 Jahre her. Was sind 20 Jahre?
Okay, Bro, 30. Mel Gibson ist auch alt geworden. Was soll ich sagen? Aber der ist trotzdem gut. Also wenn ihr Bock auf so einen Kriegsfilm habt, schaut euch Braveheart an, Leute.
Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Ja. ist Schweiz eigentlich nicht der Anwärter auf den zweiten Platz in dieser Gruppe?
Ist Schweiz der Anwärter? Ich weiß es nicht. Wer spielt bei Schweiz?
Immer noch Shaqiri.
Ja, siehst du? Die können doch nicht gut sein.
Guck mal, warte, ich guck's mal an. Jan Sommer, stabiler Torwart. Die haben Akanji,
ja, der in seiner Prime ist. Ja, okay, Akanji, okay.
Was haben die noch? Ich wusste gar nicht, dass Dennis Zakaria immer noch gut spielt. Die haben halt Granit Xhaka, der ja diese Saison seines Lebens spielt. Die haben in der Offensive diesen Noah Okafor vom AC Milan, der, glaube ich, hauptsächlich verletzt ist und dadurch glänzt bis jetzt. Also es ist nicht der krasseste Kader. Ich würde sogar sagen, komischerweise, dass Österreich irgendwie stärker besetzt ist als die. Aber ganz ehrlich, ist Ungarn wirklich besser als die?
Das würde ich jetzt nicht behaupten. Also ich würde schon behaupten, dass ganz klassisch würde ich jetzt sagen, Deutschland 1, Schweiz 2, Ungarn 3, Schottland 4. Eine Frage, ist Schweiz mit Alexander Frey schlechter als die jetzige Schweiz? Definitiv nicht, oder? Also damals, der Kader mit Alex Frey und so war doch viel, viel besser als jetzt.
Also ich glaube, hatten die nicht irgendwie, war das nicht bei dieser Winter-WM, wo die Portugal rausgehauen haben oder so? War das nicht Schweiz oder war das Österreich? Ich verwechsel diese zwei Nationalmannschaften immer.
Das war Schweiz.
Ja, eben. Guck mal, das Ding ist, ich würde nicht sagen, dass die nominell besetzt die beste Schweizer Nationalmannschaft ist, die ich jemals gesehen habe. Ich glaube, dieses 2008er-Team war schon ein bisschen besser. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die das völlige Antis sind. Also es gab definitiv schlechtere Schweizer Nationalmannschaften.
Also die sind schon, diese Gruppe ist schon ausgeglichen. Aber Deutschland ist haushoher Favorit, also muss haushoher Favorit sein.
Ja, aber das sind sie ja bei den meisten Spielen seit mehreren Jahren. Seit 4 Jahren kriegen die nichts gebacken, aber. Wer kommt denn überhaupt auf die Idee, Havertz als Linksverteidiger aufzustellen? Ich check nicht mal, was die Idee dahinter ist, Alter. Also, er ist kein Flügelflitzer, er ist einfach ein großer, schlachsiger Typ, der torgefährlich ist. So.
Ja, aber
wieso ist der Linksverteidiger?
Wer kommt auf die Idee, Julian Nagelsmann als Nationaltrainer zu verpflichten, ganz ehrlich. Der Typ ist ein Bombentrainer, aber er ist kein Nationaltrainer. Jetzt mal im Ernst.
Weiß ich nicht. Es ist mir persönlich auch egal.
Mir ist das auch egal, aber meiner Meinung nach muss man als Nationaltrainer, darf man halt nicht solche Experimente machen. Du siehst die Mannschaft 3-4 Tage zusammen, Alter. Du kannst nicht da von Havertz und Sané erwarten, dass sie offensive Außenverteidiger werden. Mhm. Ist ja auch scheißegal. Also ich bin definitiv davon überzeugt, dass Deutschland eine gute EM spielen wird und Schottland definitiv hinter Ungarn landen wird.
Zwei Fragen zu Deutschland. Erstens, gehst du mit zu sagen, Florian Wirtz ist mit Abstand der beste Spieler, den Deutschland hat? Oder sagst du, eigentlich ist Musiala selbes Level?
Boah, Alter. Sehr gute Frage. Ich finde, Gnabry und Sané sind overrated. Musiala und Wirtz ist selbes Level, würde ich sagen, obwohl Musiala schon krank ist. Boah, Alter, das ist echt eine Frage.
Ich persönlich.
Aber ich finde aber auch Havertz gut. Irgendwo in der Offensive.
Irgendwo, du kannst ihn überall hinstellen.
Jetzt nicht auf einem Level wie Musiala oder Wirtz, ne? Aber der macht schon seit den letzten Jahren hier bei Arsenal kommt der jetzt auch, bei Chelsea hat der auch vernünftig gespielt.
Ja.
Ich finde Havertz auch gut. Also ich finde den deutschen Kader voll gut. Aber irgendwie sehe ich Parallelen zwischen Dortmund und dem DFB.
Weißt du, woran das liegt? Weil wir so viele Nationalspieler stellen, auf die Watzke total stolz ist. Weil
richtig.
1,80 Meter groß und deutscher Nationalspieler sein, ist die Nummer 1 Fähigkeit, die neue Transfers haben müssen.
Genau. Und irgendwie hat der DFB auch versucht, Müller und Hummels rauszuschmeißen. Hat nicht geklappt. Wir haben versucht, irgendwie Hummels und Reus rauszuschmeißen, hat auch nicht geklappt. Ist der Kader geil, aber spielt scheiße. Aber sag mir mal bitte, warum wir Türken nach einem Freundschaftsspiel-Sieg auf die Straße gegangen sind, Alter.
Ey, das Spiel war emotional, okay? Mich hat das Spiel aber auch gefreut.
Ja, Bro, aber doch nicht so. Ist beim Endeffekt immer noch ein Freundschaftsspiel. Aber es war ein Vorgeschmack, was hier im Lande los sein wird, wenn die Türkei spielt.
Bro, kannst du dir dieses Spiel mit gutem Wetter vorstellen, Alter? Wenn es nicht so arschkalt gewesen wäre.
Boah, Digga, das wird geil.
Ich hoffe, das wird geil. Eine Frage hätte ich noch zu Deutschland. Ist das das Turnier, wo endlich Marco Reus dabei ist?
Nein. Nein.
Was ist das eine Turnier, wo er dabei war? Da, wo er für Toni Kroos diesen Freistoß-Assist gemacht hat, wo er den Ball einfach nur stehen bleiben lässt.
Gegen
war das
Schweden WM 2018?
War das
14.
Diese WM in Russland?
14.
Das waren nicht 14, weil Marco Reus war nicht bei dem Weltmeisterkader dabei.
Ach, 14 sind die Weltmeister geworden. Ach, genau. Ja, dann. War da,
18, entweder 18. war es 16 EM oder 18 WM.
Die hatten auf jeden Fall einen deepen Run.
Ja. Aber ja, Marco Reus' Nationalmannschaftskarriere ist sehr cursed bis jetzt gewesen. Und persönlich, also es wäre jetzt kein Weltuntergang für mich, wenn Deutschland Europameister wird. Ich brauche es persönlich nur nicht, wirklich. Aber ich würde es Marco Reus gönnen, dass er wenigstens einen wichtigen Titel gewinnt, weil bei allem Respekt DFB-Pokal zählt einfach nicht. So, eine Gruppe will ich im Detail noch besprechen. Das ist die legendäre Gruppe B mit Spanien, Kroatien, Italien.
Es war 2018.
Ja, okay.
Sorry, dass ich Spanien, dich unterbrochen habe.
Keine Ahnung. Spanien, Kroatien, Italien, der Titelverteidiger ist, und Albanien. So, wie unfair ist diese Gruppe gegenüber Albanien? Oder sollten die Albaner sich darüber freuen, dass sie eine wirklich hochqualitative EM-Gruppe erwischt haben?
Boah, zielgespalten. Also natürlich, ist das das erste Turnier der Albaner?
Ich kann mich an keins erinnern, ja, ehrlich gesagt. Und? Aber das Ding ist, ich glaube, es ist das erste, seitdem sie sich vom Kosovo getrennt haben. Es kann sein, dass sie bei irgendeinem Turnier dabei waren, als sie noch zusammen ein Land waren.
Boah, ich glaube nicht mal. Ich glaube nicht, aber ist ja auch egal. Also auf der anderen Seite kann man sich halt mega drauf freuen, dass man so eine richtig geile Gruppe erwischt hat. Auf der anderen Seite hätte man mit ein bisschen Losglück auch irgendwie einer der vier besten Gruppendritten werden können.
Aber jetzt nicht mehr.
Boah, nee, wie denn, Bruder, ja? Boah, meinst du, hast du irgendein Szenario, wo Albanien sich 3 Punkte ergattert irgendwo? Oder sagst du so ein dreckiger Sieg gegen Kroatien und so ein 1-1 gegen Spanien oder so?
Auf gar keinen Fall gegen Kroatien. Ich glaube persönlich, dass Kroatien das beste Team in dieser Gruppe ist, auch wenn sie sich in der Quali jetzt schwer getan haben. Aber die haben immer noch voll viel Potenzial. Und natürlich kannst du sagen, das Potenzial von Spanien und Italien ist krasser. Ey, Bro, gerade ich habe das Gefühl manchmal, so Leute reden immer über das spanische Mittelfeld oder den gesamten französischen Kader und so. Hast du dir mal angeschaut, was bei Italien im Mittelfeld so rumläuft? Weißt du, wie viele unter 26-Jährige haben, die irgendwie einen Marktwert von 50 Millionen oder mehr haben? Das ist wirklich insane. Ich glaube, Italien ist so ein Team, das ist so eine Nationalmannschaft. Entweder gewinnen sie ein Turnier oder sie verkacken katastrophal. Es gibt nichts dazwischen, weißt du? Und wenn das wieder so ein Turnier wird, könnte ich mir vorstellen, dass Albanien Italien hinter sich lassen könnte. Vielleicht mit einem Unentschieden oder vielleicht sogar mit einem Überraschungssieg. Und dass das irgendwie dafür reicht, dass sie eine der besten Gruppen Dritten werden. Ich glaube, Spanien wird die schwindlig spielen. Ich glaube eigentlich, Kroatien wird die auch besiegen, aber halt nicht so übertrieben dominant, aber wahrscheinlich so ein souveränes 2-1, 1-0, keine Ahnung. Kovacic macht irgendwie einen Solo-Run aus 40 Metern oder so. Also ganz ehrlich, ich persönlich würde mir wünschen, dass Kroatien weiterkommt. Ich fände so geil, wenn in der K.O.-Runde es ein Spiel zwischen Albanien und der Türkei geben würde. Weil kannst du dir das vorstellen, dieses El Canakico? So, weißt du, einfach Deutschland würde brennen, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen.
Das wäre schon geil, Alter. Das Spiel wäre richtig geil. Also so ja. Albanien, Türkei wäre schon geil. Du sagst es, Italien ist halt immer irgendwie eine Wundertüte. Entweder die qualifizieren sich nicht fürs Turnier und ist dann ein Desaster, aber wenn sie sich qualifizieren, machen sie irgendwie voll den deepen Run. Also ja. Ganz komische Tabelle. Ich kann mir da nichts ausmalen. Spanien macht ja auch so ganz komische Sachen.
Ja, Spanien ist so merkwürdig wie dieser De La Fuente, der Gavi die ganze Zeit eingesetzt hat, bis er sich einen Kreuzbandriss holte.
Echt, ey.
Wo jeder gesagt hat, Gavi hat jede Minute bei Barca dieses Jahr gespielt. Lass ihn doch in einem unwichtigen Spiel sich ausruhen. Und er so, nein, Gavi muss spielen.
Oder
und
jeder. Dann verletzt er sich. 10 von 11 wurden rotiert. 10 von 11, sogar der Torwart.
Nur Gavi nicht.
Nur Gavi nicht, Bruder, ja.
Das ist krass, ey. Das ist so ein Genius. Der Typ muss einfach von Real Madrid bezahlt worden sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Pro.
So, bei den anderen Gruppen, die fassen wir jetzt mal zusammen. Wir gucken jetzt einfach, was wir am interessantesten finden. 2 dieser Gruppen brauchen ebenfalls noch einen letzten Gruppenpartner. Gruppe C ist vollständig. Wir haben Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Gruppe D besteht bis jetzt aus Niederlande, Österreich und Frankreich. Und Gruppe E besteht aus Belgien, der Slowakei und Rumänien. Auf welche dieser Gruppen hast du persönlich Bock?
Ich hab,
wo sagst du, hier ist Potenzial, dass da geile Spiele rauskommen?
Ich hab Bock auf Bellingham und Saka. Also auf den englischen Kader. Aber geile Spiele werden meiner Meinung nach in der Gruppe E stattfinden. Weil das ist auch so eine ganz ausgeglichene Gruppe. So mit Rumänien und Belgien. Wann war Rumänien zuletzt beim Turnier dabei?
Und ich glaube, wenn Haji noch dabei war.
Ja, also irgendwie ist Rumänien komisch. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob Rumänien besser ist, Slowakei besser ist oder halt dieses unantastbare, immer Überraschungsteam Belgien, die halt noch nie was gerissen haben.
Meinst du, das ist jetzt ihre Zeit? Könnte das Turnier sein, das die endlich gewinnen?
Nein, es wird niemals ein Turnier geben, wo Belgien gewinnt.
All-time frauds.
Ja, richtig, richtig, richtig. All-time, immer.
Ah, oh, so geil. Wobei, ich weiß nicht, wie lustig es fände, wenn ausgerechnet irgendwie ein Lukaku Torschützenkönig bei so einem Turnier werden könnte, weißt du, nach all den Jahren, wo er zu Tode gemimt wurde.
Boah, ja, Mann, das wäre so eine Auferstehung.
Was würdest du sagen, ist Stand jetzt das stärkste Team bei diesem Turnier? Ist das Frankreich? Weil die so einen übertriebenen Kader haben, eine überkrasse WM hatten, wo sie wirklich nur wegen Messis Gotthaftigkeit dieses Finale nicht gewonnen haben. Ist es Frankreich? Ist es England? Ist es jemand anderes?
Ja, Frankreich. Also, du sagst es selber, die WM 22, das wäre ja 100% an Frankreich gegangen. Trotz Messi. Hier, wenn Kolo Muani den in der 200. Minute vernünftig an Martinez vorbeischiebt, ne, gewinnen sie das Teil ja auch. Aber Messi hat halt gottlos gespielt, ganz ehrlich. Und deswegen finde ich, dass Frankreich immer noch den besten Kader hat. Von der Kaderqualität her finde ich die Engländer ganz dicht an Frankreich. Mhm. Ne? Also Saka, Rice, Bellingham, Kane und Foden. Also die haben schon echt geile Kicker, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, was ich von den Holländern halten soll.
Ey, ich ganz, ganz schwierig.
Also ich kann nichts über deren Liga sagen, beziehungsweise Spieler, die in deren Liga liegen, funktionieren draußen irgendwie nicht. Und die Nationalmannschaft 2010, die Ära mit Percy, Snyder, Robben und Kuyt, aber davor und danach war ja gähnende Leere.
Ja.
Wer ist dein Favorit? Also, wer hat den besten Kader und von wem erwartest du die größte Überraschung?
Besser Kader mit Abstand Frankreich, das ist einfach lächerlich. Die könnten zwei Teams für dieses Turnier als Favorit aufstellen. Ich glaube, dass die Engländer krass unter Zugzwang stehen, endlich ein Turnier zu gewinnen, weil die jetzt bei den letzten zwei Turnieren echt gute Runs hatten und als Geheimfavoriten galten und es halt doch nicht geschafft haben. Kann es sein, dass es eigentlich eine Überraschung wäre, wenn Deutschland das Halbfinale erreicht? Weil ich habe das Gefühl, Deutschland ist ein großer Underdog bei diesem Turnier irgendwie.
Findest du? Glaube ich nicht, ja. Du kennst doch...
Turniere sahen nicht gut aus.
Ja, das stimmt, hast du recht. Aber du kennst doch Deutschland, Bruder. Die spielen kacke, kacke, kacke. Alle Vorbereitungsspiele verlieren die. Auf einmal stehen die so im Halbfinale von einem Turnier und sagen sich, oh, keine Ahnung, wie wir hier stehen, aber wir sind nun mal hier.
Ich weiß es nicht. Deutschland ist so random. Ich kann mir von Turniersieg bis Gruppen aus alles irgendwie bei denen vorstellen. Was ich glaube, was die größte Überraschung sein könnte, ich zeig jetzt wieder, wie hoffnungslos toxisch ich in dieser Beziehung gefangen bin. Ich glaube daran, dass die Türkei aus der Gruppe rauskommt. Ich weiß nicht, ob wir eine K.O.-Runde überstehen, aber ich sage, wir überstehen eine K.O.-Runde. Das wird meine große Überraschung des Turniers dann sein.
Oder bei der Türkei ist das so. So, entweder wir scheiden mit einem Punkt aus, weil wir gegen Tschechien 1-1 spielen? Oder wir kommen aus der Gruppe raus und scheiden dann im Halbfinale aus?
Ja, es gibt nichts dazwischen.
Es wird nichts dazwischen geben. Das ist wirklich so. Davon gehe ich aus. Und wenn wir es schaffen, mit dem Auftaktsieg, zum Beispiel gegen Griechenland, in das Turnier zu starten, boah, dann könnte das aber eine richtig geile WM werden.
Ich sage auch vor allem, dass ich daran glaube, dass wir ein Überraschungsteam sind, weil ich daran glaube, dass niemand an uns glaubt. Also die Basis meiner Argumentation ist, dass ich mir darüber bewusst bin, wie schlecht diese Nationalmannschaft die letzten Jahre war und dass ein positives Ergebnis einfach die krasseste Überraschung wäre. Deswegen denke ich, wir sind das Team, das rein vom Potenzial her am meisten überraschen kann, weil ich denke, dass wir... Guck mal, das sage ich jetzt und am Ende stellt sich heraus, dass Albanien ins Halbfinale kommt, so weißt du. Und dann kannst du die gar nicht mehr kontrollieren. Dann ist Deutschland einfach... Deutschland muss sich überlegen, sind wir eine Demokratie oder sind wir Albanien, so weißt du.
Ja.
So, aber sei ihnen gegönnt, nachdem die Marokkaner eine gute WM hatten, gönnen wir es unseren Kollegen, dass sie vielleicht auch mal ein positives Erlebnis mit Fußball haben. Gut. Das soll, glaube ich, an dieser Stelle reichen. Willst du noch irgendwas zu dieser EM loswerden?
Nein, ich freue mich mega auf die EM. Also ganz ehrlich, Heimatland, ja. Zweimal in der Heimatstadt, wird schon geil. Also, aber das ist irgendwie so random. Ich habe vor kurzem, was heißt vor kurzem? Also, ich habe vor kurzem erfahren, dass die EM in Deutschland stattfindet. Ich habe am Tag der Auslosung erfahren, ach, es wurde ausgelost. Irgendwie läuft das irgendwie komplett an mir vorbei. Ich weiß nicht wieso. Aber ich freue mich mega. Und Junge, ich muss dir was sagen. Ich habe 2 Halbfinaltickets.
What the fuck?
Für Dortmund. Also in Dortmund.
What the fuck, Alter? Also du hast dich beworben und du hast die Tickets bekommen?
Richtig.
Alter, krass. Ja, Glückwunsch. Boah, stell dir vor, wir schaffen es in dieses Halbfinale.
Ja, dann sitzen wir da und nehmen was auf oder so. Keine Ahnung, Alter. Das wäre dann crazy. Stell dir mal vor, Türkei, Albanien, Alter.
Oh, Türkei, Albanien, Halbfinale. Das jetzt, Bruder, aber danach kannst du nicht mehr auf die Straße, egal wie es ausgeht. Was ist, wenn einfach sich die Marokkaner dazugesellen, auch ins Stadion rein oder vor Stadion, und dann versuchen so, quasi, es ist wie so ein UN-Treffen, weißt du, und sie versuchen so, die Schweiz zu sein, so das neutral dazwischen, damit nichts eskaliert.
Geil, Alter.
Geil.
So.
Ja, aus Migrantensicht wird das eigentlich ein geiles Turnier. Gibt es so ein Kanak-Team, das in diesem Turnier fehlt? Das wir vermissen? Bosnien vielleicht, ne?
Ja, aber Bosnien war ja nie so Fußballnation, die dabei waren und so. Pff, eigentlich.
Also Kroatien ist dabei, Albanien ist dabei, Türkei ist dabei.
Die Rumänen sind dabei.
Stimmt, Alter, es gibt voll viel Rumänen hier, der ganze Nordmarkt, Alter.
Die Serben sind dabei. So ganz ehrlich. Also ich finde, wir hätten so auf Slowakei verzichten können. So, die sind so Slowakei und Dänemark, so, die sind halt so. Statt Dänemark hätte zum Beispiel Norwegen dabei sein können. So Haaland bisschen, weißt du?
Zwei Teams, also ich rede halt aus einer Dortmunder Perspektive, so mit welchen Nationalitäten wir hier groß geworden sind und wir immer noch hier haben. Es fehlt auf jeden Fall Polen, weil wir hier in Dortmund gerade viele Polen haben. Und ganz ehrlich, Bruder, wenn Australien bei Eurovision mitmachen darf, dann sehe ich keinen Grund, warum Marokko für dieses eine Turnier nicht dabei sein sollte. Das ist die größte verpasste Chance. Guck mal, ganz ehrlich, wir haben es bald, dass saudi-arabische Teams in der europäischen Champions League mitspielen dürfen als Gäste. Da kannst du mir nicht erzählen, dass wir für ein Turnier nicht so einen Lottery-Platz für Marokko hätten klar machen können. Oder Tunesien.
Hätten wir. Marokko würde ich jetzt brutal feiern. Und das wäre hier ein Fest gewesen, Bruder. Alle Spiele in Nordrhein-Westfalen.
Oh, das wäre so geil gewesen. So, das ist das Problem an Fußball, Alter. so Leute wie Infantino und Schäferin und wie die alle heißen, die haben einfach keinen Sinn für Komik. Das wäre einfach das lustigste Turnier gewesen, wenn Marokko dabei wäre. Und statt zu sagen, wir gehen voll auf die Memes, sagen sie, ja, wir machen für Geld alles. So Saudi-Arabien. Saudi-Arabien darf bei der Euro mitmachen, so weißt du, aber nicht Marokko.
Echt, ey.
Einfach unfair. Stark. Okay. Oh, Afghanistan hätte ich auch gefeiert oder Iran oder sowas. Oder also irgendwas Persisches so. Gut.
Sagen wir Iran, Bruder. Sagen wir Iran.
Ja, Mann. Für Waschke.
Ja, genau.
So, das soll es erstmal von uns gewesen sein. Ich hoffe, nicht für allzu lang. Ertu, ich hoffe, wir kriegen in nächster Zeit noch eine Ausgabe hin. Wir haben jetzt sehr viel über die BVB gerantet. Wir haben sehr viele Jokes über die Türkei, mit der Türkei, über Albanien, mit Albanien gemacht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, das wird ein sehr spannendes Turnier. Beziehungsweise ein Turnier, wo wir mehr Vorfreude haben als bei der letzten WM. Weil, ganz ehrlich, ich hatte null Bock auf diese Winter-WM und war dann positiv von dem Niveau des Turniers überrascht. Hier ist es halt umgekehrt. Ich hoffe, das Turnier wird so gut, wie meine Vorfreude vorher ist.
Hoffentlich, Alter. Ich hoffe, dass wir eine geile EM erleben.
Yes. So, Leute, wenn euch das gefallen haben sollte, was ihr euch gerade reingezogen habt und ihr aus irgendeinem Grund uns noch nicht eine gute Bewertung auf Spotify gegeben habt, was 5 Sterne wären im besten Falle, dann holt das bitte nach, bewertet uns so gut wie möglich, empfiehlt uns euren Freunden. Also wenn ihr Leute kennt, die sich für Fußball interessieren, ich schwöre, normalerweise reden wir auch über NBA Basketball und es wird noch bald wieder zurückkommen, dann empfiehlt uns anderen Leuten. Ganz ehrlich, wie oft habt ihr einen deutschsprachigen Podcast, der irgendwie lustig sich über Borussia Dortmund lustig macht oder über die Türkei positiv redet? Ich glaube, da sind wir ein bisschen unikat. Für Geld reden wir übrigens über fast alles. Deswegen, ihr könnt uns auch gerne bezahlen, damit wir über eure Teams positiv reden.
Ey, Baka, warte. Ein Wort zu NBA, aber nur ein einziges. Bobby Porter, Junge, was hat der... Bitte.
Ich dachte, du sagst jetzt Wembanyama oder
nein,
so.
Nein, Mann, nein. Nein, Mann. Was für ein fucking Spiel hat der gemacht? Letzte Woche, Sonntag.
Oh, das ist so geil. Ey, NBA macht gerade so viel Spaß von Luka Doncic, der alle auseinander nimmt und auslacht. Bruder, Nikola Jokic, der auf dem Run ist, seinen dritten MVP zu gewinnen und er strengt sich noch nicht mal an. Der spielt so mit 20% mit 2 gezogenen Handbremsen und er ist einfach der unbesiegbarste Spieler der Welt. Und irgendwo lungert noch dieser Godzilla namens Wembanyama rum. So, weißt du, das ist unfassbar, was dieses Jahr passiert.
Aber Bobby Porter.
Bobby Porter, Bruder. Gut, darüber werden wir bei Zeiten auch nochmal reden. Also, Leute, empfiehlt uns weiter und schaut gerne in die Beschreibung des Podcasts rein. Dort findet ihr Links, wo ihr uns auf Twitter folgen könnt oder meinen YouTube-Kanal abonnieren könnt, wenn ihr noch mehr von meiner sexy Stimme hören wollt. So, wir sehen uns beim nächsten Mal, was hoffentlich bald ist. Bis dahin, never win, haut rein, ciao.
Yo, peace up, Leute, ciao, ciao.